Realität und Traum ist auf jeden Fall, glaube ich, auch etwas, worauf sich alle einstellen können, wenn sie in das Stück gehen. Das ist so ein Spannungsfeld, was, glaube ich, in dem Text ja so stark vorkommt wie in, glaube ich, wenigen Stücken, die jetzt so aus den letzten Jahren weiterhin gespielt werden.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters. Ich bin Lisa Koller und Dramaturgin der Produktion Engel in Amerika und um diese wird es heute gehen. Engel in Amerika, die Jahrtausendwende naht, im Original Angels in America, Millennium Approaches, ist der erste Teil eines zweiteiligen Dramas von Toni Kushner, das den Untertitel A Gay Fantasia on National Themes, zu Deutsch schwule Variationen über gesellschaftliche Themen, trägt. Seit der Uraufführung 1992 wird Kushners Stück von TheaterkritikerInnen als Meilenstein in der amerikanischen Theatergeschichte gefeiert und Kushner wurde dafür sogar mit dem Pulitzerpreis bedacht. 2003 wurde das Stück übrigens als HBO-Miniserie verfilmt. Kurz zur Handlung. Im New York der 80er Jahre überrollt die AIDS-Welle die USA unter Ronald Reagan. Louis Ironson, Sohn einer jüdischen Familie, verlässt seinen AIDS-kranken Freund Pryor und verliebt sich in einen mormonischen Anwalt namens Joe. Dieser entdeckt dann auch seine unterdrückte Homosexualität. Er hat aber auch noch ganz andere Probleme, denn Joes Frau Harper ist valiumabhängig und driftet immer weiter in ihre eigene Welt ab. Dann gibt es da noch den machtbesessenen Anwalt Roy Cohn, der Republikaner ist und sich von seinem Hausarzt lieber Leberkrebs diagnostizieren lässt, als einzugestehen, dass er AIDS hat. Zwischen diesen scheinbar losen Handlungssträngen, die Toni Kushner zu einem Sittengemälde der USA verwebt, tauchen immer wieder eigenartige Figuren auf und die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen. Kushner selbst sagt: Ich hoffe, dass das Stück, falls es ein richtig gutes Theaterstück ist, Komplexität aufweist, falls es über vieles gleichzeitig spricht und keine einfachen Antworten gibt und falls es Menschen daran hindert, sich orthodoxen Religionen anzuschließen und sie dazu auffordert, Fragen zu stellen und mit der paradoxen Natur der Existenz klarzukommen. Ja, wenn dies alles der Fall ist, hoffe ich, dass das Stück immer etwas Bedeutungsvolles zu sagen haben wird. Ja, und ihr hört jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Engel-Thema, das Clemens Wenger für die Inszenierung am Tiroler Landestheater komponiert und produziert hat. Danach folgt ein Interview mit Regisseur Felix Hafner und Ausstatterin Elisabeth Weiß. Heute spreche ich mit dem Regisseur Felix Hafner, der nach Die Österreicherinnen und Königin der Berge in den Kammerspielen das erste Mal mit Engel in Amerika bei uns am Tiroler Landestheater im Großen Haus inszeniert. Außerdem spreche ich mit Elisabeth Weiß, die Ausstatterin des Stücks, die erstmalig am Tiroler Landestheater die Bühne und Kostüme gestaltet hat, aber mit ihrer Arbeit unter anderem schon am Schauspielhaus Wien, am Kosmos-Theater, am Volkstheater Wien und am Schauspielhaus Graz zu sehen war. Zu Beginn möchte ich kurz die Anmerkung zur Inszenierung von Toni Kushner, die vor dem Stück steht, vorlesen. Und zwar ist das: Dem Stück tut eine sparsame Aufführungsweise gut, mit einem minimalen Bühnenbild und schnellen Umbauten, die gleichermaßen von den SchauspielerInnen wie von den BühnenarbeiterInnen durchgeführt werden. Die magischen Momente sollen voll ausgespielt werden als Elemente wundersamer Theaterillusionen. Das bedeutet, kein Problem, wenn die Technik zu sehen ist, vielleicht ist das sogar ganz gut. Aber das Magische sollte schon etwas ganz Großes zum Erstaunen hervorrufen. Ihr beiden, habt ihr euch diese eben von mir vorgetragene Anmerkung in eurer Arbeit zu Herzen genommen, ist meine Frage.
Ja, haben wir.
Ja, definitiv. Also ich glaube, wir hatten sowieso den Eindruck, dass das dieser Komplexität des ganzen Stückes gut tut, so eine Reduktion, so eine Konzentration zu schaffen. Und dann hat eigentlich so diese Anmerkung von Kuschner das eigentlich noch ja, im Grunde bestärkt, dass es sehr, sehr spannend ist, aus so wenig viel Fantasie entstehen zu lassen und dass auch das, was wir auch bei uns in der Aufführung sichtbar machen wollen, diese Gleichzeitigkeit von etwas Technischem, Pragmatischem, quasi dem offensichtlichen Hergang der Theaterereignisse und trotzdem dieser fantastischen Wow-Elemente, die in diesem Stück drin sind. Und genau, die Kombination davon, die war für uns spannend.
Und das Bühnenbild ist ja demnach sehr reduziert. Das einzige Realistische, würde ich jetzt sagen, was auf der Bühne steht, ist diese Bank, die ein bisschen wie eine Flughafen-Wartebank oder eine Bushaltestelle anmutet. Elisabeth, was hat denn diese Bank für eine Bedeutung für dich?
Naja, also wir haben uns vor allen Dingen, also ich meine, das ist natürlich auch immer sehr gleich auch pragmatisch, dass es natürlich auch immer schön ist, wenn die Leute irgendwo sitzen können auf der Bühne. Aber also die Bedeutung, ja, es sollte so ein bisschen die Situation schaffen, dass sich halt dadurch, dass eben so einzelne Episoden erzählt werden, aber dass sich auf dieser Bank vielleicht auch die verschiedenen Geschichten treffen können oder dass sich diese Überschneidungen, was Felix gerade gesagt hat, dass es sich dort irgendwie so begegnet. Also wie man sich so vorstellt im Central Park oder ich habe eben an diesen Forrest Gump-Moment gedacht. So einer sitzt auf der Parkbank und der andere sitzt, also eine komplett fremde Person setzt sich dazu. Und das ist dann, so überschneiden sich halt quasi dann verschiedene Lebenswege oder Geschichten. Und deswegen ist es auch, ja, es ist, glaube ich, schon eine Flughafenwartebank, aber es sollte eben was, eine Öffentlichkeit, also einen öffentlichen Raum erzielen, wo man sich eben begegnen kann.
Und eben auch, dass wir so mit vielen Kontrasten uns spielen in der Ästhetik von dem Stück. Und so ist es in dieser, quasi in diesen großen Momenten, die so sehr aufgeladen und ausgeführt sind. Auch natürlich sehr schön, dass es immer wieder die Momente gibt, wo die Figuren auf der Bühne ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt wirken und ja ein bisschen lost in dieser großen Welt mit ihren Konflikten. Und diese Bandbreite wollten wir sowohl durch dieses große Element des Lichtplafons und eben auch so wie im Kleinen dann auf dieser Bank irgendwie abspielen lassen.
Mhm. Und Engel in Amerika ist ja der Titel des zweiteiligen Stückes. Welche Rolle wird denn den Engeln in dieser Inszenierung zuteil?
Eine gute Frage. was für uns spannend war, ist, dass der Begriff des Engels so einerseits so aufgeladen ist, so ein Mysterium, das in diesem ersten Stück, in Millennium Approaches, so aufgebaut wird, wird dann wie im zweiten Stück von Kuschner wie noch mehr eingelöst, wir erfahren da mehr. Aber dementsprechend war es für uns eigentlich spannend, dieses Mysterium aufzubauen und auch in einer Ambivalenz zu halten, weil man von dem, was wir von dem Engel mitkriegen in dem Stück, gar nicht genau wissen, wie diese frohe Botschaft, die da verkündet wird oder dieses Vorhaben, das dahinter steckt, wie das zu betrachten ist. Und da gibt es auch irgendwie zwei Seiten dazu und das war für uns spannend, das auch ins Stück, in dieses kontrastreiche Stück mit reinzubringen. Aber uns natürlich auch damit zu spielen mit dem mit diesem Erhabenen, mit dieser Erleuchtung, die irgendwie in dieser Komplexität der Ereignisse sind, in diese Figuren drinstecken, in dieser, wie wird es einmal genannt, die große planetare Verwirrung, irgendwie wie aufleuchtet. Und das war dementsprechend vom Engel ausgehend auch, glaube ich, der Gedanke, wie wir überhaupt zu unserem Hauptbühnenelement gekommen sind, nämlich dem Licht an sich.
Okay, das bedeutet, ihr habt auch im Bühnenbild eine kleine, klare Markierung für den Engel, der auftritt?
Ja, ich meine, das Stück wurde ja schon ein paar Mal gemacht und das ist dann immer sehr, ist natürlich großes Ding da. Am Ende kommt dann der Engel und irgendwie haben wir uns dann, das kommt auch ein bisschen noch aus diesen Regieanweisungen oder aus diesem Vorwort, oder das schreibt er sogar, der Engel ist ein bisschen verworren von Kushner, aber der Engel ist Phosphor, Lumen, Candle, also Kerze und der Engel ist quasi wie Licht, also das, der ist quasi eigentlich fast gar nicht haptisch, oder? Und deswegen, so kommt so ein bisschen auch diese Idee, dass es quasi wir auf der Bühne oder die Bühne hauptsächlich aus diesem Lichtelement besteht oder auch der Engel eben, der dann am Ende kommt, eher durch Licht, vor allen Dingen die Flügel markiert sind.
Okay. Inwieweit habt ihr euch denn in der Inszenierung und in der Ausstattung historisch mit dem Stück auseinandergesetzt und wie weit habt ihr es versucht, in einen zeitgenössischen Kontext zu verlegen?
Ja, das waren, glaube ich, immer zwei Ebenen, die mit reingespielt haben, weil es eben in der Beschäftigung davon man sich natürlich mit den 80ern auseinandersetzt, weil einfach die Auswirkungen Mitte der 80er in New York, der AIDS-Pandemie, so das bestimmende Element des Stückes sind. Natürlich auch Aufkommen des Neoliberalismus, Reagan-Ära, was alles damit irgendwie verbunden ist. Und trotzdem, durch das, wie wir den Text angegangen sind, es so auf so eine Konzentration zu bringen und eigentlich nie zu versuchen, dass wir da jetzt in den Naturalismus dieser Zeit irgendwie kippen wollen, sondern dass wir das in der Konzentration in Bilder verbinden wollen, die eher zu uns jetzt wie nach heute deuten, weil es, glaube ich, so erstmal die Zeit, die Beschäftigung damit nur wie so eine Grundlage, aus der wir herausarbeiten, aber die wir nicht vertiefen wollten. Ja? Wir wollen auch, glaube ich, alle nicht, dass das jetzt ein Abend ist, wo man nur über die 80er an sich nachdenkt oder also natürlich ist es ein Zurückblicken oder auch ein wichtiges Erinnern, aber eigentlich wollen wir eher den Blick nach heute und nach vorn werfen von dem, was da drin steckt. Und ich glaube, so diese Spannbreite, die zeigt sich auch bei uns in der Ästhetik.
Ja, würde ich auch sagen, dass wir schon versucht haben, gerade auch durch dieses, also so den Minimalismus, dadurch, dass es was Zeitloses bekommt, dass man es nicht direkt verorten muss oder mit verschiedenen Elementen halt eine quasi Zeitlosigkeit, das hat ja wirklich wie immer auch viel mit uns zu tun, was da passiert.
Ja, die Themen wie Critical Whiteness oder auch homosexuellen Bewegungen sind ja immer noch brandaktuell. Habt ihr das Gefühl, dass sich seit den 80ern da was getan hat?
Ja, das ist auf jeden Fall. Das merkt man ja dem Text auch an. Deswegen gibt es ja auch so da Stellen, mit denen wir bewusst anders umgehen wollten oder wo wir eher wie aus den Situationen, die das Stück liefert, eher auch Bilder liefern wollten, die das Ganze öffnen oder vergrößern, damit eben so das, was hier so im Stück aus natürlich auch jetzt so aus der Perspektive von Pryor und der Community, aus einer sehr, aus der Gay-Community, die da sehr von weißen Cis-Männern bestimmt ist, das auch zu erweitern, jetzt nicht sozusagen jetzt nicht direkt über den Text, aber über Bilder, die das genau die hoffentlich verschiedene Assoziationen auch wecken können. Und gerade bei den sehr politisch aufgeladenen Themen befinden wir uns natürlich sehr drin wieder. Ja, auf der einen Seite alles, was wir über dieses populistische Reagan-Zeitalter mitbekommen. Das spricht, glaube ich, uns sehr an, weil es auch so ein bisschen der Beginn dieses Rechtspopulismus ist oder sehr viel da aufgebaut wurde, was sich jetzt in Amerika und auf der ganzen Welt weitergeführt hat. Aber natürlich gibt es Themen, die noch jetzt aus unserem Blick reflektierter erzählt werden müssen, als es jetzt im Originaltext ist. Und deswegen war es uns wichtig im Team, da zu wissen, wir erzählen von dieser Zeit, aber aus unserer Perspektive heraus. Ja? Wir versuchen nicht alles zu reproduzieren, was in diesem Text aus der Zeit heraus drin ist, sondern schon sehr bewusst aus 2022 herauszuerzählen.
Trägt denn die Inszenierung oder das Stück eine Aufforderung zum politischen, gesellschaftspolitischen Engagement mit sich, würdest du sagen?
Also ich hoffe, dass es Gedanken weckt und dass es auch, dass diese Linie, die wir im Stück haben, also die da Pryor durchmacht, die schicksalshaften Schläge oder die Zeitenwenden, die vor einem stehen, dass einerseits damit klarzukommen, das anzunehmen, das zu begreifen, aber auch sich selber in einer Aktivität zu sehen, um Dinge in einer Gemeinschaft zu verändern. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, der mich sehr berührt an dem Stück oder den ich sehr wichtig finde und der auch so in der ganzen Inszenierung durchgängig eine Rolle spielt in den Bildern, die wir erschaffen. Dass es sehr viel um diese Form von Gemeinschaft und Solidarität geht, die möglich ist, die eben nicht immer genutzt wird in diesem Stück, aber die zeigt, dass diese Verbindungen da sind und dass die Geschichte der 80er auch quasi die amerikanische Geschichte auch eine schwule Geschichte ist. Ja? Deswegen heißt der Titel auch, glaube ich, der Untertitel A Gay Fantasia on National Themes. Diesen Bezug zu bekommen, dass egal ob man Teil einer Community ist oder einer marginalisierten Gruppe, dass das trotzdem wir in Verbindung damit stehen, weil das Konsequenzen sozusagen für alle hat und auch dementsprechend eine Verantwortung für alle betrifft, das ist auf jeden Fall ein Ziel der ganzen Aufführung, dass das im besten Fall als Gedanke ans Publikum rüberkommt.
Es gibt ja einige Textelemente in eurer Inszenierung, unter anderem Projektionen, aber auch im Gesprochenen, die auf Englisch geblieben sind, beziehungsweise die wieder ins Original zurück übersetzt wurden. Was war denn der Grund für diese Entscheidung?
Ja, also es ist einfach, ich glaube, alle, die gern sich mit Englisch auseinandersetzen, wissen, dass es sehr schwierig ist, grundsätzlich Englisch auf Deutsch zu übersetzen, weil einfach das Englische von was sehr Knappen lebt in der Beschreibung und das Deutsch einfach grundsätzlich einfach ausladender ist. Deswegen ist es so schwierig, manchmal das Amerikanische oder Britische in Dialogen aufs Deutsche zu übersetzen. Deswegen war es einfach wichtig, so das an ein paar Stellen reinzubringen, wo man das Gefühl hat, dass man es auf Deutsch gar nicht so bringen könnte. Aber auf der anderen Seite auch, damit man einfach wirklich so einfach ein sprachliches Bild und atmosphärisch einsteigen kann in das, worum es in diesem Stück geht, nämlich um Amerika und um diesen auch Sprach- und Kulturraum, der genau einfach auch von dem lebt, von dieser eigenen Ausdrucksweise und von dieser Sprache, die genau bei uns in der ganzen Inszenierung sowohl im Bild als auch im Sprechen ein Hybrid bildet, das immer wieder mal ins Englische kippt und wieder zurück ins Deutsche kommt, so wie, glaube ich, auch unsere Welt insgesamt da in den Sprachen hybrider und gleichzeitiger geworden ist.
War das von Anfang an klar, dass im Bühnenbild auch Projektionen integriert werden, Elisabeth?
Ja, eigentlich schon, glaube ich. Ja, doch, das war schon mit drin. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ob man das, wie man das reinkriegt. Aber im Moment, finde ich, verbindet es sich ganz schön, weil es dadurch noch so ein bisschen ganz kleinen Hauch von sowas Dokumentarischem kriegt, was es aber wirklich, was jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht dramatisch, wenn man es nicht sofort versteht. Es hat eher noch eine Poesie, die es dem Ganzen gibt, die die englische Sprache ja schon hat.
Und eben auch von dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben, von diesem Offenlegen der Mittel, von dem ja auch Kuschner sagt, dass es ihm ganz recht ist oder was, glaube ich, uns auf jeden Fall auch am Theater interessiert und für dieses Stück interessant ist, sodass die Herleitung der Fiktion auch mit drin ist und wir auch mitkriegen, dass das eine Konstruktion ist oder geschriebenes Wort, mit dem wir uns da beschäftigen oder um was es geht.
Was ja fast so was, ein bisschen was Brechthaftes hat, oder? So ein,
auf alle Fälle ja. Hat es. Es existieren ja drei Vignetten im Stück. Was ist eigentlich unter diesen Vignetten genau zu verstehen und wie setzen sie sich zusammen?
Ja, Vignette ist jetzt so ein Begriff, den wir jetzt so uns in der Produktion gefunden haben für ja, choreografische, musikalische Bilder, Eindrücke, die drei Akte strukturieren, also die jeweils vor dem Akt des Stücks stehen und die, wenn man, glaube ich, nur diese drei Bilder hintereinander sehen würde und den Rest des Stücks nicht, was es wesentlich kürzer machen würde, dann würde das auch, glaube ich, eine Geschichte erzählen, die sich über das Stück hinweg abspielt von Verbindungen von Menschen, die sich eigentlich nicht kennen oder aufeinandertreffen werden, über ihre Schwierigkeiten bis zu der Loslösung und Individualisierung sozusagen dieses Kollektivs. Und deswegen war das so unsere Idee, das in diese Bilder zu packen, einerseits um den Akt davor vorzubereiten und dieses Kollektiv, was sich über das Stück immer wieder in verschiedenen Konstellationen trifft, spürbar zu machen und auf der anderen Seite auch nochmal einen anderen Eindruck, einen visuellen, auch emotionalen zu kriegen zu diesem ja sehr komplexen Text, wo man auch nochmal vielleicht eben einen anderen Gedanken währenddessen drauf kriegen kann zu dem, was man auch vorher im Text und in den Szenen gehört hat oder danach.
Dazu möchte ich auch noch an dieser Stelle anmerken, dass euer Kreativteam zusätzlich noch aus Vasna Aguilar, der Choreografin, und Felix Wenger besteht, der die Musik für das Stück komponiert hat. Von ihm hören wir jetzt übrigens noch einen Track, und zwar »The Future is Now«.
We'll be right back.
Wie war es denn, in diesem doch großen Kreativteam gemeinsam zu viert zu arbeiten? Ist es ein ständiger Dialog, der da vonstatten geht? Wie gestaltet sich der Prozess?
Ja, also ich meine, am Anfang ist es natürlich, glaube ich, eher Felix, der mit den einzelnen Menschen spricht. Ich finde, also erstmal vorweg, ich finde, es hat so erstaunlich wirklich, fügt es sich gerade zusammen, obwohl ich jetzt nicht so viel zu tun hatte im Vorfeld mit Wasner und Clemens zum Beispiel. Ich habe dann eigentlich viel mit Felix geredet, aber es ist jetzt irgendwie sehr, also das kommt natürlich über die Schnittstelle, Felix, dass es sich da alles trifft und dass ich schon das Gefühl habe, du hattest da ziemlich klare Vorstellungen, die sich jetzt gut einlösen.
Ja, ich glaube, das startet erstmal eben über so eine Grundstruktur oder so Grundelemente, die bei mir im Kopf sind oder die sich dann in die Fassung oder so ersten Ideen so manifestieren. Und natürlich ist es erstmal auch so, dass so die Grundlage jetzt so von so einem Team oder der Anfang davon erstmal natürlich jetzt auch mit Elisabeth ist, weil der Bühnenentwurf das Erste ist, was stehen muss und dementsprechend auch das ist, worauf sich dann auch alle weiteren beziehen. Und ich dann versuche, die Gedanken, die man da findet und die da weitergehen, an möglichst alle gleichzeitig, wenn wir über den einen Bereich oder den anderen sprechen, mit reinfließen zu lassen oder zu updaten, sodass man auch im Vorhinein schon irgendwie so einen ähnlichen Stand hat. Und das Tolle ist natürlich, dass zum Beispiel jemand wie Clemens das auch sehr mitdenkt oder auch Wasner, dass sie, wenn wir jetzt zum Beispiel den Bühnenentwurf entwerfen, Clemens schon komponiert mit dem im Kopf, auf welcher Bühne das stattfindet und das vor sich am Display hat, wie das Modell ausschaut, währenddessen er die Soundwelten kreiert für unser Stück. Und genau, so versucht man so nach der Reihe, auch wenn es nicht immer gleichzeitig in einem Raum ist, die Ebenen zusammenzuführen und dass sich alles im besten Fall von den verschiedenen Ebenen stärkt, gerade eben, weil es ein sehr ja auch herausfordernder, komplexer Abend ist, der es dementsprechend auch benötigt, dass wir auf sehr vielen Ebenen sinnliche Momente schaffen, ob es jetzt über die Musik, über die Bewegung ist, aber genauso wichtig ist eben das, was uns das Bühnenbild einfach auch an Bewegung oder als Mitspieler eigentlich liefert, bis zu den Kostümen, die natürlich auch für uns eine ganz große Bedeutung gehabt haben.
Ich habe sie ja schon gesehen und ich finde sie wunderschön. Sie passen unglaublich gut in dieses reduzierte Bühnenbild. Also darauf könnt ihr euch schon sehr freuen. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage an euch beide. Und zwar eine sehr schwierige. Wenn ihr das Stück in einem Wort beschreiben müsstet, dürftet, welches wäre das?
Puh.
Dichotomie.
Oh.
Ist das, was Felix gesagt hat.
Ja, also das ist einerseits das, über das haben wir viel gesprochen, über Dichotomien, über Gegensätzlichkeiten.
Realität, Traum, Stillstand, Bewegung.
Ja, das sind immer diese beiden Paare, deswegen ist es so schwierig, sich für eins dann davon zu entscheiden.
Okay, ihr dürft zwei sagen.
Ja. Ja, dann würde ich Solidarität und Vereinzelung sagen.
Okay, schön. Und du, Elisabeth? Dichotomie und?
Naja, Dichotomien sind ja schon zwei.
Realität und Traum ist auf jeden Fall, glaube ich, auch etwas, worauf sich alle einstellen können, wenn sie in das Stück gehen. Es ist so ein Spannungsfeld, was, glaube ich, in dem Text so stark vorkommt wie in, glaube ich, wenigen Stücken, die jetzt so aus den letzten Jahren weiterhin gespielt werden.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Dann danke ich euch ganz herzlich für das Interview. Und ja, wir freuen uns alle sehr auf die Premiere am Samstag um 19 Uhr im Großen Haus. Vielen Dank.
Danke auch. Kommt zuschauen, wir freuen uns auf euch.
Danke.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.